Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Hier startet heute die Reihe Folgegeburt nach einem oder mehreren Verlusten. Diese Reihe besteht aus verschiedenen Interviews mit Fachpersonen und Regenbogenmamas mit unterschiedlichen Geburtserfahrungen, von der Alleingeburt bis hin zur geplanten Bauchgeburt. Die Folgegeburt ist für die meisten Regenbogenmamas sehr relevant und daher versuche ich in dieser Reihe die zentralen Punkte aufzunehmen, um dich bei deiner Folgegeburt optimal unterstützen zu können. Ich habe dazu außerdem eine zweistündige Masterclass im Angebot, die sich auf das letzte Trimester der Folgeschwangerschaft, die Folgegeburt und das Wochenbett spezialisiert hat und die du dir aktuell für nur 89 Euro sichern kannst. Den Link dazu findest du unter der Episode in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge ist Simone zu Gast. Ich habe Simone kennengelernt, weil ich bei ihr eine Weiterbildung besucht habe zum Thema psychische Krisen rund um Schwangerschaft und Geburt. Und ich kenne sie auch, weil die Simone ein ganz großer Fan, nicht nur Fan, sondern auch eine Umsetzerin ist, würde ich sagen, wenn es um pränatale Prägungen geht, wenn es um pränatale Psychologie geht, da komme ich immer ganz gerne auf die Simone zurück und deswegen ist sie auch hier heute im Podcast zu Gast und startet mit mir in den Auftakt der Podcast-Reihe zur Geburt und zur Folgegeburt, natürlich ganz speziell im Bereich bei Sternenkindmamas. Liebe Simone, herzlich willkommen.
Ja, hallo Kerstin.
Hallo. Schön. Magst du dich einmal selbst kurz vorstellen und gerne auch mal mit aufnehmen? Was interessiert dich denn so sehr am pränatalen Leben?
Mhm. Ja, also wie du es schon sagtest, ich bin die Simone und ich bin gebürtig aus Baden-Württemberg und lebe jetzt mit meiner Familie. Das sind meine vier Kinder, unser Hund, Katze und hier in München im Osten. Ja, so Vorstellung ist immer schwierig. Was wollen die Leute denn so wissen? Also fachlich gesehen bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie, habe eine traumatherapeutische Ausbildung, beschäftige mich viel mit Körperpsychotherapie und habe eben eine Ausbildung nach Franz Rengli gemacht in prä- und perinataler Psychologie und Körperpsychotherapie. Ja, und was interessiert mich daran? Da kommen wir alle her. So, mich hat schon recht früh, also ich habe mit 15 zum Beispiel meine erste Aufstellung gemacht und so, und ich habe immer gemerkt, irgendwie, da muss es noch weitergehen. Also, es hat mich immer so fasziniert, wenn dann Leute über Geburten gesprochen haben. Also mich hat es schon immer in diese frühe Zeit gezogen. Mhm. Ich weiß noch, als ich das war ungefähr vor 8 Jahren, da hatte ich ein Buch über Pränatalpsychologie in der Hand vom Franz Rengli und dann dachte ich, ja, das ist genau das einfach, was er so, ja, was so gecatcht hat in mir, weil auch logischerweise eigentlich so meine eigene Biografie auch viel damit zu tun hat, dieser frühen Zeit.
Simone, magst du mal ganz kurz, weil nicht jede, meistens sind es Frauen, die hier zuhören, jede und jeder, wir wollen ja inklusiv sein, Franz Rengli kennt und vielleicht auch mit den Begriffen Pränatalpsychologie und du hast Körperpsychologie auch noch genannt, nichts anfangen kann. Magst du mal kurz einfach in deinen Worten beschreiben, wer er ist und was das ist?
Also der Franz Rengli, der ist jetzt mittlerweile schon 70. Das ist so einer der Pioniere im Bereich Prä- und Perinatalpsychologie. Der Franz Rengli ist ein Schweizer und der ist ursprünglich eigentlich Zoologe.
Wusste ich auch nicht, aber was?
Ja, das ist so super interessant. Ich musste da echt schmunzeln in seinem Buch, als ich das gelesen habe, weil ich so dachte, was hat er jetzt mit Psychotherapie und Trauma zu tun irgendwie? Aber er hat unter anderem auch bei Peter Levine gelernt, der ja eine Koryphäe in der Körperpsychotherapie, also in der Traumatherapie ist. Und der ist ja auch Biologe im Prinzip. Mhm. Und was sie gemeinsam haben, ist wirklich diese Beobachtung eben an Tieren oder auch an Menschen. Das hat der Franz dann quasi weitergehend geführt und wirklich die Menschen als Säugetiere untersucht und auch die ganzen geschichtlichen Hintergründe, wo kommen wir tatsächlich her und wie hängt es zusammen mit eigentlich der Tierwelt, und einfach dann festgestellt, dass da gar nicht so viel Unterschied eigentlich zu den Säugetieren tatsächlich hängt. Genau. Das ist quasi der Lehrer meines Lehrers, der Joachim Detjen, bei dem ich in Oberbrunn die Ausbildung gemacht habe.
Ja.
Genau. Dann die Frage Körper, also man muss unterscheiden zwischen Körperpsychotherapie und Körpertherapie. Mhm. Körpertherapie kann auch Massage sein, kann alles alles, was am Körper gemacht wird, sein, auch Akupunktur oder Osteopathie oder so. Das ist, oder Physiotherapie, das ist Körpertherapie. Und Körperpsychotherapie bezieht sich tatsächlich darauf, was im Körper drin ist an Energie oft. Mhm. Also wir arbeiten in der Körperpsychotherapie, das hat oft nichts mit Berührung tatsächlich an sich zu tun, sondern mit Berührung auf einer energetischen Ebene oft zu tun.
Ah ja, ja. Genau. Das ist dann auch da, wo ich Somatic Experiences ansiedle oder Somatic Practices, oder ist das nochmal davon zu unterscheiden? So klingt es jetzt zumindest für mich. Nein, das sagst
du. Ja, nee, Somatic Experiencing geht in die Richtung, und Körperpsychotherapie, das ist schon ein Teil davon. Also Somatic Experiencing ist ja übrigens auch ein Teil der Ausbildung, die ich gemacht habe. Mhm. Das lehnt sich da so ein bisschen drauf an, der Ausgang der Methoden, wie wir arbeiten, ist was anderes dann. Mhm.
Mhm. Und was, meine Liebe, ist jetzt noch die Pränatalpsychologie? Letzte Definition.
Ja, die Pränatal- oder Prä- und Perinatalpsychologie, die bezieht sich auf alle psychologischen Ereignisse rund um Schwangerschaft und Geburt. Und die Pränatal bezieht sich immer auf Vorgeburt. Also alles, was vor der Geburt passiert, und das meint vor allem auf energetischer, auf spiritueller Ebene und auch auf psychologischer Ebene, also anders als Pränataldiagnostik, die sich auf das Medizinische bezieht, beziehen wir uns einfach auf das Seelische, auf das Energetische, auf das Spirituelle und auf das Psychologische, was in dieser Zeit so passiert.
Ja, ja. Danke dir, ja. Ja. Wenn wir jetzt ganz in diese erste Zeit gehen, an den Anfang, ne? Und du sagst gerade auch, Gegenstand ist ja hier auch dieser seelische Bereich. Was ist denn überhaupt der Anfang? Ne? Wann entsteht Leben? Ist Leben auch schon präsent und da, bevor es gezeugt wird zwischen Mann und Frau? Ist ja auch ganz viel gerade jetzt von den Spirit Babies, ne? Also dass Frauen beschreiben, ich nehme das einfach wahr, da ist diese Seele, die noch kommen möchte, oder ganz klar, ich spüre schon da, und dann eben auch schwanger werden. Wie stehst du dazu, oder was ist da so deine Erfahrung auch aus deiner Arbeit heraus dazu?
Ja. Da fange ich vielleicht damit an, dass ich vor 5 Jahren auf jeden Fall auch schon gedacht habe oder dran geglaubt habe und fest davon überzeugt war, dass die Seele schon existiert. Also, dass wir nicht erst sind, wenn wir geboren werden, und auch nicht erst sind, wenn wir im Mutterleib sind. Durch meine Weiterbildung aber habe ich gelernt, dass es nicht irgendwie so unbenannt, so divers, da ist irgendwo eine Seele, sondern dass es wirklich so was gibt wie so eine Art von Quelle, wo wir alle irgendwie herkommen. Das zeigt sich ganz oft in unseren Seminaren. Wir bieten ja auch so Reisen an, und da zeigt sich, dass wenn wir diese Reise machen in die Quelle, dann zeigt sich das, und diese Reise beginnt eben vor dem Zeitpunkt, wo wir Mutterleib sind, und vor der Einnistung und vor überhaupt der Befruchtung, und die beginnt tatsächlich schon mit der Zeugung. Mhm. Ja, also das, was du jetzt gerade vorher beschrieben hast, dass es tatsächlich Frauen gibt, die spüren das, wenn sie dann, oder die laden die Kinder ein. Ich wusste gar nicht, bis du mir gestern die Mail geschrieben hast, wusste ich gar nicht, dass es dafür einen Begriff gibt,
ja,
von Spirit
Babies
tatsächlich. Genau, aber also ich kenne das von vielen Frauen und das ist auch Teil dessen, wie eigentlich das funktionieren sollte, dass man Babys einlädt zu kommen oder, ne?
Ja, und in den allen seltensten Fällen, wenn es überhaupt davon gehört hat, dass es so funktionieren sollte oder dass es das, ne, dass man da einfach auch eine Beachtung reingibt oder nicht nur eine Beachtung, eine gewisse Energie reingibt. Und ja, daher auch so diese Frage mit der Zeugung. Du hast, wir haben kürzlich geschrieben, ne, und das ist immer jetzt auch zu diesem Podcast heute gekommen und du hast von der Zeugungsenergie gesprochen. Da wurde ich ganz hellhörig. Was meintest du denn damit? Und du hast jetzt schon gesagt, das ist wichtig oder man kann die Kinder auch schon einladen. Also so dieses bewusst wirklich in die Zeugung eines Kindes zu gehen, die Seele dieses Kindes einzuladen. Sind das all solche Punkte oder gibt's da noch mehr? Was würdest du
ja,
sagen?
Ja, noch einige. Ja, ich würde schon sagen, da gibt's also, vielleicht fangen wir mal bei der Zeugungsenergie am Anfang an und überlegen mal, was bedeutet überhaupt Zeugungsenergie? Was bedeutet denn Energie? Mhm. Energie ist, kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich nur wirkende Kraft. So, wenn wir alleine uns das Wort mal, dieses Wort nehmen, wirkende Kraft, und wir wissen aus der sogar wissenschaftlicher Beleg, dass alles aus Energie ist. Das heißt, alles ist wirkende Kraft. Und diese wirkende Kraft, das ist so eine Leitenergie quasi, mit der ein Kind gezeugt wird. Und das beschreibt quasi die Zeugungsenergie. Also, bist du eine Frau, die zum Beispiel einfach Spaß hatte am Sex und gar nicht dran gedacht hat oder war Liebe dabei. Mhm. Allein das ist eine ganz andere Energie und Qualität und das spielt eine Rolle. Ist Zwang vielleicht dabei gewesen? Gewalt dabei gewesen? Wie sind die Bedingungen der Eltern? Also mussten die halt dann heiraten, obwohl sie sich gar nicht mochten, aber sie war halt jetzt, ich sage es jetzt mal so, blöderweise schwanger geworden. All das sind solche Dinge, die da reinspielen, ganz, ganz viel. Und diese Zeugungsenergie, ich glaube, dass die tatsächlich am höchsten ist, wenn wir als Eltern, und da gehören die Männer genauso dazu wie die Frauen auch, auch wenn die Babys bei uns im Bauch sind, ist die Vorbereitung eigentlich auf dieses kleine Wesen. Und die sollte im Idealfall eigentlich ein Jahr vorher mindestens schon losgehen.
Wow, also, was bereitet man da ein Jahr lang vor?
Ja, da bereitest du im Idealfall bereitest du vor, dass deine eigenen Traumata schon mal, ich sag nicht, die müssen alle gelöst sein, aber die müssen in einem Bewusstseinsfeld sein, so, damit du das zuordnen kannst, wenn was hochkommt. Die Schwangerschaft ist eins der größten Trigger für unsere eigenen frühen Verletzungen. Wenn wir da einfach reingehen, ohne das vorher mal zumindest angekratzt zu haben.
Mhm. Ja, meinst du die Traumata, die ich selbst in meinem pränatalen, perinatalen Leben erfahren habe oder meine lebenslangen Traumatas?
Ja, da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, weil eigentlich geht die Pränatalpsychologie davon aus, dass die Traumen, also dass alles in deinem Leben wie so eine Zwiebelschale ist und im Kern ist eigentlich das Geburtstrauma. Hm. So, und alles, was im Nachfolgenden eigentlich folgt, Reinszenierungen sind.
Ah,
und Traumata, ja, die eigentlich mit deinem Geburtstrauma oder mit deinem Trauma im Uterus zu tun haben. Oder schon mit Erzeugungsenergie zu tun haben. Also es nimmt auch oft so eine Folge. Kann ich nachher gerne mal ein Beispiel, oder ich sage jetzt mal kurz ein Beispiel. Wenn ein Kind zum Beispiel anklopft, sage ich mal, von der Quelle, anklopft im Uterus und in Kontakt gehen möchte mit der Mutter und die Mutter aber das gar nicht mitbekommt und das Kind sich trotzdem dafür entscheidet und tatsächlich sieht man das in den Seminaren, ein ganz bewusster Entscheidungsprozess der Kinder, wirklich kommen zu wollen.
Mhm. Mhm.
Auch wenn sie keinen Kontakt tatsächlich zurückbekommen,
wow,
erstmal. Ja, also das sieht man ganz oft an den Seminarteilnehmern, dass sie oft zögern und dann nicht wissen, oh Gott. Also das ist immer ganz schwierig, das zu beschreiben, so, wenn man dann das selber nicht erlebt, ne? Aber die hadern damit und dann kommen die da an und haben diesen Kontakt nicht gehabt. Und ganz oft ist es so, nicht immer, aber ganz oft ist es so, dass wenn die Mutter schon dann einen Schreckmoment hat und vielleicht gar nicht vorbereitet darauf ist, dann ist das schon mal das erste traumatische Erlebnis eigentlich.
Mhm.
Ja? Und je nachdem, wie das dann weitergeht und in ich sag mal so, in ganz vielen Fällen ist es dann so, dass dieser Schreckmoment weitergeht und wenn der weitergeht in dem Fall von ich will dieses Kind eigentlich gar nicht, entsteht eigentlich hier schon das Trauma von du bist nicht gewollt, du bist nicht geliebt, du bist nicht richtig so, wie du bist. Also es nimmt dann, und das sind oft, aus denen wird oft nicht die Menschen, also es kommt immer drauf an, wie es dann weitergeht, ja. Ich kann am Anfang schon auch einen Schreckmoment haben und sagen, boah, nee, also was soll denn der Mist jetzt? Darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Kennt man ja. Mhm. Aber es ist die Frage, wie geht es dann weiter?
Mhm. Mhm.
Wenn ich dann eine Mama bin, die dann sagen kann, hey, nee, ich nehme die Herausforderung an. Und ganz wichtig ist immer eigentlich die Kommunikation dann mit den Babys, um zu sagen, hey, ich habe mich erschrocken. Das war ein ganz schöner Schreckmoment für mich. Aber hey, wir nehmen die Herausforderung an und es ist schön, dass du da bist. Dann kommt ein ganz anderer kleiner Mensch da raus.
Ja, ja.
Und diese ganz frühe Erfahrung, die hat auch eine Auswirkung darauf, wie wir letztlich gebären können.
Mhm.
Mhm. Wenn diese Energie einfach so diese schlechte Qualität bleibt, aus welchen Gründen auch immer, also wir in der Pränatalpsychologie sagen immer, es gibt keine schlechten Eltern.
Mhm.
Die gibt es nicht. Ja. Jeder hat sein Päckchen und jeder handelt aus dem, wie er kann.
Ja.
Also, ja, was ihm selber zur Verfügung steht.
Ja, so ist es. So ist es. Ja, mega, mega spannend, ne? Also, dass sich das so ganz, ganz früh auch schon shaped, weil ich würde jetzt mal behaupten, das haben die allerwenigsten auf dem Schirm. Ne? Also auch so, wenn ich jetzt einfach an meine Frauen denke oder die Frauen, die ich begleite und wir sind so in der Bindungsförderung, da war jetzt auch gerade ganz viel, was du angesprochen hast, mit dem Baby sprechen, in Kontakt gehen, dass da oft gerade so für diese erste Zeit, na, also wenn das Baby dann größer ist, ist das klar. Wenn ich die dritte spüre, ist das klar. Aber gerade diese erste Zeit, die scheint so abstrakt zu sein. Und was kommt da überhaupt an? Und da oft so diese Antwort ist, da kommt doch noch gar nicht viel an, weil wir eben so sehr von diesem Physiologischen auch ausgehen. Und das ist spannend, weil du ja eigentlich sagst, du sagst da genau das Gegenteil. Du sagst gerade auch so dieser erste Punkt, ne, wie wird ein Kind empfangen, wie sind einfach so diese ersten Momente, sind einfach sehr, sehr prägend dann auch.
Mhm.
Und was dann natürlich bestätigt, da kommt was an. Ne? Also es ist nicht irgendwie so ein leerer Raum, in dem das Kind existiert, in dem es dann wächst. Und wenn es dann eine gewisse Schwangerschaftswoche erreicht hat, dann, oh ja, gehe ich in Interaktion und erst dann findet irgendwie eine Form von Austausch statt.
Nee, man weiß auch in der Pränatalpsychologie geht man davon aus, und da gibt es verschiedene Studien, also Otto Rank 1924 war so der erste, das ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Psychologe war oder ich glaube, der war Psychologe, der hat ein Buch geschrieben, das Trauma der Geburt, und da begann das erste Mal so wirklich, dass Psychologen im therapeutischen Kontext drüber nachgedacht haben, dass man ja diese ganz frühe Zeit mit einbeziehen muss. Es ging trotzdem immer nur bis zur Geburt.
Mhm.
Also in modernen Therapien wird zwar gefragt, so ja, wie bist du geboren und so, aber alles davor wird gar nicht gefragt. Ne? Also bist du gewollt?
Ja.
Die Frage nach, bist du ein gewolltes Kind oder bist du ein nicht gewolltes Kind, die ist wichtig tatsächlich.
Ja.
So, ja. Und
Naja, total spannend.
Eigentlich dieses Bewusstsein, das existiert erst seit dem Ende der 70ern, dass man hat, ich glaube 1970 oder so, hat man Kinder noch ohne Narkose und nichts
80er
einfach operiert.
Sogar. Ja,
so also das ist ja noch nicht lang her, also in den 70ern, das ist so kurz bevor ich irgendwann geboren wurde, das ist einfach nicht lang her.
Ja, 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 absolut, absolut.
Ja. Und Stanil, also um mal so ein paar Namen vielleicht auch zu nennen, dieser Stanislav Grof zum Beispiel, der ist auch ein wichtiger, bedeutender Mensch in dieser ganzen Zeit, weil der durch LSD eigentlich, also bewusstseinserweiternde Drogen, herausgefunden hat, dass wir alle polytraumatisiert sind und dass wir alle im Kern wirklich ein Geburtstrauma haben.
Mhm.
Ganz häufig einfach da rauskommen.
Das Geburtstrauma, Simone, in dem Kontext, was ist für dich ein Geburtstrauma? Ist einfach diese Erfahrung, dass du geboren wirst, per se immer ein Trauma? Oder ist es wirklich das, wo, wenn wir über Geburt, über eine traumatische Geburt sprechen, ne, also auch die Art und Weise, natürlich eine Hausgeburt oder eine selbstbestimmte Geburt, was ganz anderes, wie wenn es eine interventionsreiche Geburt ist, in der Klinik? Oder sagst du, es ist einfach immer so krass, ne, dass es...
Ja, also Franz Rengli und auch die großen Pioniere der Pränatalpsychologie gehen davon aus, dass jede Geburt einfach so eine krasse Umwälzung im Leben eines jeden Menschen ist, dass das alleine schon traumatisch ist. Und dann ist natürlich die Frage, wer fängt mich da auf und wie komme ich auf diese Welt? Ja. Und da kommt eben diese Bindungsanalyse oder diese pränatale Bindungsförderung einfach ganz nach vorne, weil wenn wir das dann nicht mit einsetzen, dann steuern wir auf einen Unfall quasi zu, auf eine Katastrophe zu, also um es jetzt mal bildlich zu sprechen. Ja. Auf die wir uns nicht vorbereitet haben. Also wir haben kein Airbag im Auto, wir haben keinen Anschnallgurt, wir haben gar nichts. Wir sind nicht vorbereitet.
Mhm. Ja, 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 ja. Es gibt ja in der Bindungsanalyse und in der Pränatal, was sage ich schon, in der Pränatal, in der Bindungsförderung ist ja auch genau diese geburtsvorbereitende Phase noch mit dabei, ne, wo wir dann auch über 2 Wochen hinweg in den Texten genau Mama und Kind auf dieses Emotionale vorbereiten. Und ich denke mir, es ist wirklich jedes Mal, wenn ich diese Texte lese, das sollte jede Mama und jedes Baby gehört haben. Ne? So, das sind einfach genau diese, was passiert da, wie fühlt sich das an, welche Gefühle nimmst du in mir wahr, welche Gefühle nimmst du in dir wahr, wie ist es, wenn du hier draußen bist? Ne? Also wie fühlt sich das wiederum an? Und ja, also es ist genau diese Vorbereitung, weil du gerade gesagt hast, wer fängt mich denn auf, wenn ich geboren bin, aber eben auch, wie polstern wir es schon gut vor?
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Event. Ja.
Also diese Vorarbeit ist immer, deswegen auch nochmal wegen der Vorbereitung, da spielt auch die Ernährung mit ein. Ich weiß, es gibt diese Luven-Diät, die dann manche so anfangen, weil es halt irgendwie gehypt wird oder so. Das ist alles fein. Aber es gehört viel mehr dazu. Also im Ayurvedischen bereiten sich Mutter und Vater ein Jahr mit ayurvedischer Medizin irgendwie und Ernährung darauf vor, ne, ein Kind zu empfangen. Dann ist auch die Frage, ich überlege mir ja, oder die meisten überlegen sich ja, wie wollen sie das Licht haben bei der Geburt oder welchen Ort und so. So muss auch die Zeugungsenergie eigentlich auch stattfinden. Also in welchem Rahmen möchte ich das haben?
Ja.
Das ist so diese Energie, die macht aus einem Kind ein ganz anderes, wenn das so...
Ja, und das gibt dem Ganzen wieder, ich kriege da ganz Gänsehaut, wenn ich das höre, dem Ganzen auch einfach wieder so diese Bedeutung, die es in seinem Ursprung auch hat. Ne? Also es passiert ja was unglaublich Göttliches, Magisches, ganz Besonderes, ne? So ein Wunder, was da ist und so was Heiliges irgendwo auch. Und heutzutage entsteht es halt so nebenher oder oft aus Druck oder aus Stress, was ich jetzt gar nicht wertend sage, aber wenn man auch, ich kenne es ja von mir, als ich im Kinderwunsch war, nachdem Lara gestorben ist, da war das nichts mit romantisch, ne? Da war da auch so ein Druck dahinter. Ne? Ja. Also das, wenn ich das jetzt auch so höre, denke ich mir auch, totally the opposite. Also ich habe die Bindungsförderung gemacht und ne, also das, da bin ich sehr, sehr dankbar, um da entgegenzupolstern, aber es ist halt, es ist nicht mehr in diesem Bewusstsein, wie bedeutungsvoll und ja, eigentlich auch heilig. Ich finde, dieses Wort trifft es ganz gut. Es gibt ihm so den Stellenwert, dieses Eintreten, dieses Herholen, dieses Schwangerwerden, die Schwangerschaft selbst auch ist.
Ja. Ne? Also ja, wir in der Pränatalpsychologie wissen oder sagen auch ganz klar, und das sehen wir in den Seminaren. Also Das ist etwas, wenn man das mal miterlebt und mitgesehen hat, dann das ist etwas, das kannst du nicht mehr verleugnen einfach. Auch wenn du das selber so in deinem Körper gespürt hast, dass es so, umso früher eine Erfahrung einfach gemacht wird, umso tiefer sitzt die. Mhm. Und umso krasser hat die einen Einfluss als Grundmelodie auf dein gesamtes Leben einfach.
Mhm. Mhm. Ja, das ist auch so ein Zitat, was ich von dir kenne. Die Grundmelodie des Lebens.
Ja.
Liebe Simone, magst du mal sagen, ne, wir haben jetzt eigentlich schon ein bisschen auch zu dieser Frage beantwortet, was nimmt denn ein Embryo wahr? Also wirklich, wenn wir ganz früh in diese ersten Tage und Wochen reingehen, wie verbunden sind denn die Babys auch mit uns schon in dieser Zeit?
Ja, ich glaube tatsächlich, also dass die Babys oftmals viel mehr verbunden mit uns sind, als wir mit ihnen schon.
Ja.
Also ja.
Höchstwahrscheinlich. Also
vielleicht mag ich mal kurz das Bild von so einem Seminar geben, wie das aussieht, wenn die in ihre Quelle reisen. Und das ist ja, das bestimmen wir nicht. Das macht der Körper ja von alleine. Also wir sind nur als Leiter da und wir gehen ja auch oft in so ein Feld von eigentlich wissen wir nichts, weil im Prinzip weiß der Körper vom Klient, der weiß, wo er hin möchte, um irgendwas zu lösen. Und es kommt nicht sehr oft vor. Da braucht man schon eine gewisse Arbeit vorher mit diesen Pränatalen, um irgendwann an den Punkt der Quelle rauszukommen. Und das ist interessant, weil also in Oberbrunn jetzt haben wir im Seminarhaus so ein cooles weißes Sofa und irgendwie witzigerweise ist immer das die Quelle. Also alle wollen dann plötzlich an dieses Sofa sitzen. Ich weiß nicht, das ist so unser Quelle-Sofa. Ist echt spannend eigentlich. Und es ist immer so klar, die sind dort nie alleine auch. Also es fängt da schon an, dass die sich oft auch verabschieden müssen von, manchmal ist es klar, dass es Zwillinge sind, die so zur Hälfte mitgehen, damit sie gehen können, aber eben nicht mitgehen. Das ist dann ganz spürbar klar, aber manchmal sind es einfach irgendwelche Lichtwesen oder irgendwie, also oftmals kommt dieser Ausdruck, ja, das ist so ein Lichtwesen oder manche sagen dann auch, das ist so meine Kraft oder auf jeden Fall haben die immer das Gefühl so, ja, die müssen sich verabschieden und was auch echt jeder hat, ist so dieses, die wissen genau, was sie eigentlich erwartet. Mhm. Also die gehen in so einer Weisheit eigentlich und die wissen, was sie erwartet und die gehen ganz bewusst, gehen die trotzdem. Und oftmals, wir machen diese Reise mittlerweile auch so, dass wir sagen, ja, mit welchen Qualitäten und mit welchen Dingen gehst du oder bist du denn gegangen? Weil das ist der Punkt, den viele unterwegs in ihrem Leben vergessen. Vor allem, wenn ganz früh schon Trauma passiert. Die wissen nicht mehr, warum sind sie eigentlich hier? Was ist so ihre Aufgabe oder welche Qualitäten machen mich aus? Und das kann man über diese Reise tatsächlich so ein bisschen herausarbeiten.
Ja, mega schön.
Habe ich jetzt deine Frage beantwortet?
Nee, ich glaube nicht ganz, aber es berührt total und sind eine total schöne, vielen, vielen Dank, total schöne Einblicke. Ich finde, das resoniert so sehr mit einem und ja, das spüre ich einfach auch so, dass es so diese, also man spürt, dass es einfach so wahr ist. Ne? Das kann das total nachfühlen, was du sagst. Obwohl ich jetzt noch nie so eine Reise gemacht habe oder es resoniert so auf einer ganz, ganz tiefen Ebene mit mir.
Ja.
Ja.
Nee, du deine Frage nochmal formulieren?
Die Frage war, was einfach ein Baby schon ganz früh auch im Bauch wahrnimmt. Ne?
Ja.
Gerade im Hinblick auch, wenn die Mamas sagen, hey, soll ich da jetzt schon sprechen? Soll ich mich da schon hinwenden? Das ist doch jetzt gerade mal vor dem Test, nach dem Test. Ne?
Naja, also man weiß ja, dass die eigentlich
das ist ja häufig auch der Verstand, der das dann so, also da, ne, jetzt warte mal ab und.
Naja, also wenn ich jetzt dieses Beispiel mal aufgreifen darf, dann weiß man auch aus der Arbeit mit Menschen, dass die das spüren, die Unsicherheit der Mutter oder dieses, soll ich in Kontakt gehen oder nicht? Und manche Babys, die verzweifeln daran, die versuchen immer Kontakt aufzunehmen und da kommt kein Kontakt. Deswegen ist so meine Empfehlung an echt jede Mama da draußen, wenn ihr euch nicht sicher seid, sagt's einfach. Auch wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob das irgendwas mitbekommt, diesen Satz sollte man den Kindern geben.
Ja.
Ihnen sagen, hey,
ja,
ich bin
wichtig,
mir echt unsicher, ob du irgendwas schon mitbekommst, aber ja, ich weiß zwar, du bist da, aber irgendwie, ich fühle mich ja unwohl oder wie auch immer, aber diese Gefühle auszudrücken.
Total das wichtig. Das ist
so
ja.
wichtig.
Ja. Ja. Ja, danke, dass du es ansprichst. Absolut. Voll, ja.
Alles. Die bekommen alles mit. Und das Ding ist, ich mache immer gern den Vergleich mit kleinen Kindern nach der Geburt. Weil das ist dasselbe. Eins zu eins einfach dasselbe. Wenn wir weinen, weil es uns zum Beispiel nicht gut geht, was machen die meisten Mütter? Wir rennen raus aus dem Raum, weil wir nicht wollen, dass das Kind es mitbekommt. Das ist ein riesen, ich sag jetzt Fehler, aber natürlich meine ich es nicht wertend oder negativ.
Ja.
Es ist, diese Kinder, die beziehen das immer auf sich. Und so ist es in der Schwangerschaft auch. Wenn wir dem kleinen Zwerg da in uns das nicht mitteilen, dass wir halt gerade traurig sind oder wütend oder sonst oder auch positive Gefühle kann man auch mitteilen. So,
ja.
Ne?
Ja.
Aber wenn wir das nicht tun, dann beziehen die Kinder das automatisch auf sich.
Ja.
Immer.
Ja. Ja. Genau, diesen Rat gebe ich auch immer. Ja, einfach darüber sprechen. Das war auch für mich, ich weiß, ich habe den selbst bekommen in meiner Bindungsanalyse mit Liana und das war so ein Ausatmen. Ne? Es ist eigentlich so klar, aber es ist gar nicht so klar. Ne? Dieses, er spricht mit ihr, erzähl ihr doch einfach, also mit Liana, genau, erzähl ihr doch einfach von Lara, von der großen Schwester. Erzähl ihr doch einfach, warum du die Ängste hast. Erzähl ihr doch, warum du gerade traurig bist. Und das war wirklich, das ist so einer meiner größten Aha-Momente, der so hängen geblieben ist von dieser Folgeschwangerschaft. Der hat so vieles verändert, der hat so viel von diesem Druck weggenommen, von dieser auch so einer Verantwortung, ne?
Ja.
Ja, so, ich bin da jetzt dafür für alles verantwortlich, in einem guten State zu sein, in einem guten Mut zu sein, sonst kriegt mein Baby alles ab, aber darum geht's eben gar nicht. Nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, sondern um dieses authentisch sein, sich authentisch zu zeigen. Ja. Ja. Es auch vorzuleben. Ich sage auch immer, auch später für dein Kind, wenn es dich nie weinen sieht, wenn es dich nie in seiner Wut sieht und selbst diese Gefühle hat, na, wie wird es die denn auch bewerten? Kann es dann seine Wut überhaupt ausleben oder seine Trauer überhaupt ausleben? Oder wird es die dann eher verstecken, weil Mama und Papa machen das ja auch nicht? Simone, bist noch da? Weiter. Okay, hatten hier kurz technische Schwierigkeiten. Genau, was nimmt das Baby wahr? Ab wann nimmt das Baby wahr? War gerade ja auch unser Punkt. Und wenn wir jetzt einfach mal auf die Folgeschwangerschaft blicken, weil das ist ja auch echt genau diese Angst von Sternenkindeltern in der Folgeschwangerschaft. Mein Kind bekommt meine Trauer ab, mein Kind bekommt meine Ängste ab. Ich möchte eigentlich so eine ganz unbeschwerte Schwangerschaft erleben, wie ich sie damals mit meinem Sternenkind hatte. Hast du da vielleicht noch etwas, was du da sagen kannst für Betroffene in dieser Situation?
Ich würde sogar eher sagen, dass es total wichtig ist, dass man seine Trauer da lässt und dass man das dem Kind auch mitteilt. Weil die Kinder spüren im Mutterleib ganz genau, dass da schon mal jemand anders da war.
Ja.
Ja. Und
auch, dass
ich
derjenige schon nicht lebend geboren worden ist.
Ja. Kinder spüren das. Und die wissen das ganz genau. Ich habe auch manchmal so das Gefühl, die sind mit irgendwelchen Seelen auch schon in Kontakt gewesen irgendwie so, als hätten sie irgendwie vereinbart so, ja, dann ich gehe jetzt da wieder runter oder so, keine Ahnung. Also irgendwie so. Und ich habe auch schon Aufstellungsarbeit gehabt, wo so nach einer halben Stunde, ich hatte so das Gefühl, da fehlt wer. Also irgendwie, da stimmt irgendwas nicht, ne? Und dann war die Frage, ja, gibt es da irgendwelche Ungeborene, die hier nicht gerade mit aufgestellt sind? Und ganz oft und oft solche Aufstellungen gemacht in der Thematik, wenn zum Beispiel ein Kind, also ein Regenbogenkind quasi, irgendwie auffällig war, ne? Und man kann sich das nicht erklären oder so. Und da war es ganz häufig so, dass diese Auffälligkeit aufgehört hat, sobald man dem Verlorenen einen Platz gegeben hat.
Mhm. Ja. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, ja.
Halt so wichtig, Kerstin. Das ist so wert.
Ja, war gerade wieder ein Hänger. Ich hoffe, das WLAN schafft es noch durch. Ja, genau. Ja, also dieses immer wieder authentisch sein, transparent sein und ja, in Kontakt sein letztendlich, ne? Anstatt, also dass es gar nicht so sehr geht, dieses Schicksal oder dieses Trauma ja auch, was man da erfahren hat, loswerden zu wollen oder zu, ne, sich darüber zu ärgern, dass das jetzt so ist und dass das jetzt gerade da ist, sondern auch wieder um den Umgang damit. Und dann vielleicht auch, ja, oder nicht vielleicht, ich finde aber auch so in dieses Vertrauen, hey, und mein Baby kann das dann auch, ne? Das ist auch ganz bewusst jetzt hier in dieser Position des Regenbogenkindes. Und ich vertraue auch, dass, ne, dass es da gesund oder in seinen, ja, dass ich es einfach bestärken kann und dass es auch von ihm gewählt war, so dieser Punkt zu haben oder diese Besetzung in der Familie zu haben.
Ja, also mit Ängsten geht halt immer Stress einher und Stress ist einfach ein Überlebensmechanismus, ja. Also wir reden immer hier so von Stress und mal war es mehr stressig, mal war es weniger stressig. Unterm Strich ist es eigentlich kurz egal, ob viel oder wenig Stress am Tag war, weil Stress löst immer die gleichen Reaktionen aus. Und diese Reaktionen sind einfach kämpfen, flüchten, sterben, dissoziieren. Ne? Und im Prinzip ist es immer Trauma. Und wir im Erwachsenensein, wir können kämpfen, wir können uns wehren, wir können etwas tun, wir können in Aktion treten. Das kann ein Ungeborenes nicht. Das kann nur ganz bedingt eben, ja, alles. Und die fallen in Ohnmacht. Die fallen in, also für so ein Ungeborenes ist das wirklich Trauma hoch 10, wenn es so diese vollen Ängste abbekommt. Und deswegen ist es so wichtig, das auch abzukoppeln, ne, und zu sagen, hey, die Angst hat mit dem zu tun, dass da schon mal der Verlust da war. Aber trotzdem versuche ich dir zu vertrauen, das bist nicht du, wo mir diese Angst macht. So, das ist so wichtig, weil wir da wieder beim Thema sind, die Kinder beziehen es auf sich. Also das Ungeborene kann ja nur mit den Gefühlen so umgehen, wie es dann vorhanden ist. Und ja, ich finde, das sieht man bei ganz vielen Erwachsenen auch. In Beziehungen spiegelt sich das ja auch, ne? Also es gibt die Menschen, die immer sagen so, ja, und dann bin ich wieder die Schuldige oder das sind genau die, wo das nie abgekoppelt wurde. Jedes Gefühl von ihren Eltern wurde nie abgekoppelt von ihnen. Mhm. Die haben sich für alles verantwortlich gefühlt.
Ja, da finde ich auch den Satz immer noch so wichtig zu sagen, es sind meine Gefühle, ne, die haben eben mit dem Verlust von deiner Schwester, deinem Bruder zu tun und ich kümmere mich darum. Ja. Du musst nichts
total
tun.
Total wichtig.
Ne? Weil ja auch super immer so wichtig. Dieses, na, du mach doch das und das und ich brauche das von dir, Baby, dass ich irgendwie meine Angst reduzieren kann.
Ja, das
kann.
Ist super wichtig.
Und jetzt sind wir wieder so bei diesem, was laste ich da meinem Kind tatsächlich auch auf im Moment oder wo vertausche ich auch die Rollen?
Ja, das ist ein super wichtiger Hinweis, dass wir schon auch in die Verantwortung gehen und für uns sorgen. Genau, und nicht da quasi die Kinder missbrauchen als...
oder die Rollen halt vertauschen. Ne? Also ich habe da auch ganz spannend, ich habe mit einer Frau gearbeitet, die hat bei mir einen Kurs gemacht zur Vorbereitung auf die Schwangerschaft und da haben wir 1:1 mit der pränatalen Bindungsförderung noch weitergearbeitet und die hat immer ganz klare Bilder gehabt. Und ganz anfangs dieser Reise, es waren glaube ich 10 Sessions oder so, hat sie immer, wie war denn das, immer ihr Baby ganz groß gesehen und sie war immer so klein und das Baby hat immer den Raum geöffnet, hat sie an die Hand genommen und sie war da auch in einem ganz unsicheren State noch. Also sie war da so in diesem, ich kann das noch nicht genießen und ich habe einfach noch Angst und ganz viel Zweifel und Unsicherheiten und das hat sich dann gelöst und sie kam wirklich so in ihre Kraft als Mutter und gegen Schluss war dieses Bild auch nicht mehr so. Da wurde das Kind klein und sie hat es in den Armen gehalten. Na, also da war das dann eben stimmig. Mhm. Ja. Und sie war die Große.
Ja, spannend, gell?
Meine Liebe, ich glaube, wir könnten hier noch ewig, ewig weiter sprechen. Ich finde es auch schon, find's super, super wertvoll, was du mit reingebracht hast, was du uns heute geteilt hast in dieser heutigen Episode. Gibt es denn noch abschließend was du gerne sagen möchtest? Gerade so auch im Kontext gerne nochmal von Sternenkindeltern in der Folgeschwangerschaft. Kannst du da noch was dazu teilen? Möchtest du da noch was dazu teilen?
Ja, ich würde schon immer auch empfehlen, dieses Geburtserlebnis, das man hatte, mit diesem Kind, das eben nicht lebend zur Welt kam oder später gestorben ist, das würde ich versuchen, über so eine Reise oder eine körperpsychotherapeutische Arbeit anzugehen. Im Idealfall natürlich, bevor man nochmal schwanger wird, aber es geht auch tatsächlich, wenn man schwanger ist. Aber das würde ich machen.
Und wo finde ich sowas als Betroffene, abgesehen von dir? Und kann ich das online machen? Das ist auch mal so eine Frage, ne?
Ja, also ich weiß, es gibt ja nicht so viele, die sowas anbieten, leider noch nicht. Und ich weiß, es gibt so 2, 3, die bieten das auch online an. Ich würde davon abraten, weil man geht natürlich schon, man triggert das Trauma an. Und ich empfehle das nicht online zu machen. Also nicht diese körperpsychotherapeutische Arbeit, weil du bist da voll in dem Ding dann drin. Und wenn dann, und da geht's ja auch um heilende Erfahrungen. Und die heilenden Erfahrungen sind oftmals, da bedarf es dazu einer Gruppe und oftmals bedarf es dazu auch haltenden Händen oder andere, die energetisch den Raum halten für das.
Im Sinne der Koregulierung dann auch.
Ja.
Ja. Das heißt, Simone, damit dir jetzt hier nicht alle die Türe einrennen, was google ich da, was würde ich da jetzt suchen als Betroffene, wenn ich sage, hey, das klingt total spannend für mich.
Also ja.
Dass ich es noch in die Shownotes stellen kann.
Der Franz Rengli hat auf seiner Seite eine Therapeutenliste.
Super.
Also die diese Arbeit anbieten. Die ISPPM hat es auch. Und natürlich will ich unseren Verein auch nennen. Das ist der Geburt- und Lebensverein im Chiemgau. Genau.
Super. Da darfst du mir gerne die entsprechenden Links zukommen lassen, dass ich die hier reinpacken kann unter die Folge. Gut. Vielen, vielen Dank, Simone, für dieses
super
tolle
gerne.
Gespräch. Ich bin mir sicher, dass die Hörerinnen hier ganz, ganz viel mitnehmen konnten, ganz, ganz viele Aha-Momente dabei waren. Und es ist auch immer wieder, du bringst es so in die Welt, du bringst dieses Verständnis von Schwangerschaft in die Welt, was noch so unbekannt ist. Das finde ich einfach ganz wertvoll und wichtig.
Ja.
Zumindest hier unter meine Hörerinnen, ja. Und von da spreadet sich's, ne? Man kann das ja auch immer so sehen. Im Sinne des Schneeballeffekts, ja, genau. Ja. Okay, ich danke dir, liebe Simone.
Danke dir.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.